Alle zahlen dafür, aber ich glaube, kaum ein Kunde von uns weiss, was da alles wirklich drin ist.
Ciao und herzlich willkommen zum Makey-Podcast, heute mit dem Moritz Witte.
Ich glaube, Wissen ist das eine, aber es dann wirklich auch umsetzen, ja, schon mal etwas ganz anderes.
Ich brauche nur kurz 30 Sekunden von deiner Zeit. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Als allererstes ein ganz grosses Dankeschön, dass du die Sendung hörst und immer wieder einschaltest. Zweitens, wenn dir gefällt, was wir machen, dann schliess dich bitte den 24% der Leute an, die den Podcast regelmässig hören. Und folge uns auf dieser App. Ich versprich dir, alles daran zu setzen, dass die Sendung so spannend bleibt und wir spannende Gäste haben, die du dir wünschst. Herzlich willkommen.
Merci mal, Stefano. Ich freue mich sehr, zum da sein. Danke vielmals.
Ja, schön, dass du Zeit nimmst. Moritz, hast du ein paar Ergänzungen zu dir?
Ja, sehr gerne. Ich mache gerade ein ganz kurzes Intro noch von mir. Merci vielmals. Genau, wie schon gesagt, Moritz, Senior-Consultant bei der TIAC, zuständig für den ganzen Bereich Consulting bei uns, wo wir jetzt seit einem Jahr, wo ich bei der TIAC bin, wo ich am Aufbauen bin. Das ist der ganze Teil M365, moderne Arbeitsplattform. Aber für viele von unseren Kunden haben wir jetzt auch schon Prozessberatungen, Prozessoptimierungen und natürlich auch den ganzen Bereich KI gemacht. Okay.
Sehr schön. Jetzt, ich meine, die Beratungen, Microsoft 365 Prozess, da gibt es ja ganz viele spannende Themen, wo man grundsätzlich tiefer darauf eingehen könnte. Was ist denn aus deiner Sicht das Bedürfnis von vielen KMUs, wo du jetzt vielleicht im Rahmen von deiner Arbeit antriffst?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich fange da gerade mit dem aktuellen Thema an und ich glaube, das ist so das riesen Buzzword KI, AI, wo ich das Gefühl habe, wo jetzt auch in der Zeit, wo ich wieder TIAC bin, nochmal extrem an Fahrt aufgenommen hat. Und da haben wir extrem viel Anfragen von Leuten, hey ja, ich kenne jetzt schon den einen oder anderen Kollegen, der das ausprobiert hat und ich traue mich irgendwie nicht so recht an und ja, wie können wir da einsteigen, was können wir machen? Ich glaube, das ist so das eine. Oder das andere ist, dass dann wirklich sehr, sehr viele Erwartungen schon geweckt worden sind im Sinne von, ich habe von KI gehört, da kann man Sachen automatisieren, ich habe eine Idee, können wir das schnell umsetzen und morgen ist der Prozess dann digitalisiert und automatisiert. Genau.
Jetzt, wenn so grundsätzlich, was für mich, was ich immer wieder antreffe, und da würde es mich auch wundern, was so deine Meinung dazu ist, oder also wenn man von Automatisierung redet, oder, dann reden wir ja grundsätzlich von einem Prozess, wo ein gewisser Workflow durchläuft, der angetriggert wird und danach hast du den Output. Oder? Aber KI ist ja eigentlich nicht eine Automatisierung grundsätzlich. Was ist so deine Meinung dazu?
Absolut, absolut. Ich habe nur das Gefühl, ich glaube, bei vielen, das ist ein KMU-Umfeld, genauso wie du, ich glaube, das Thema Automatisierung ist, hätte ich jetzt gesagt, bei relativ wenigen KMUs schon wirklich Alltag und ist vielleicht eher so ein bisschen an den KMUs vorbeigegangen, aus welchen Gründen auch immer. Aber dann gehört man von der KI und ich glaube, das ist eigentlich ein riesen Treiber für Automatisierung und wie du sagst, ich glaube, sehr vieles kann man mit Automatisierung lösen, da braucht es noch gar keine KI. Aber KI ist einfach ein riesen Treiber für das ganze Thema.
Absolut, ja. Jetzt, um ein bisschen konkret zu werden, was sind denn so Cases, die du antreibst, weißt, und sagst ja, grundsätzlich möchte ich KI führen, aber du weißt eigentlich in deinem Kopf, okay, da langt Automatisierung, oder? Was könnten so Cases sein?
Ich glaube, der Klassiker ist immer so der Rechnungsprozess, wo ich das Gefühl habe, wo bei ganz vielen Unternehmen einfach extrem aufwendig ist, wo extrem viele Personen nur drauf schauen und wo, glaube ich, auch vielleicht gerade so ein Mix von Prozessautomatisierung und teilweise auch KI könnten sein. Ich glaube, gerade so ein ganz einfacher Fall, man schreibt Rechnungen oder bei uns jetzt, wir haben extrem viele Tickets, die man rauslässt und wird eintöckelt, was man gemacht hat, aber das möchte man teilweise dem Kunden auch nicht direkt so schicken. So eine Rechtschreibekorrektur würde noch Sinn machen. Das wäre, glaube ich, gerade so ein Mix zwischen Automatisierung und KI.
Ja, vor allem halt auch, oder? Weil, wie der Workflow grundsätzlich ist, oder? Zwei, vier Augenprinzip. In den meisten Firmen ist es ja vier Augenprinzip, oder? Also, ich kenne es Firmen, wo wirklich das Papier rüberkommen mit dem Lieferschein. Ich nehme jetzt einen Handwerksbetrieb, oder Papier rüberkommen mit dem Lieferschein,
zum verantwortlichen Projektleiter, wer das auch immer ist, gönnt, dann findet er, dann hökelt er quasi die Sachen durch, gibt's wieder die Administration ab und dann nachher fließt das in den Zahlungslauf in dem Sinn, oder? Und da gibt es natürlich ganz viele Sachen, wo man eben mit gewissen Tools, mit gewissen Automatisierungen dem kann entgegenwirken und, oder zumindest mal für eine gewisse Entlastung sorgen, oder?
Genau, absolut. Das ist ja, glaube ich, auch immer das Hauptbedürfnis, dass, ich glaube, häufig ist der Prozess gar nicht so definiert. Das wäre, glaube ich, dann der erste Schritt, wenn wir von dem Thema reden. Wie sieht es denn heute überhaupt aus? Und dann, glaube ich, sollte ja auch nicht das Ziel sein, dass man dann mit Automatisierung einfach den aktuellen Prozess abbildet, sondern dass man sich da auch die Zeit nimmt, hey, wie könnte man das vereinfachen?
Genau, also quasi Ist-Analyse, dann gehen wir eigentlich in Soll, wie könnte der aussehen, und danach gehen wir in die Implementierung hin und dann quasi den Soll-Prozess anhand von den Anforderungen abbilden und dann halt auch Tools dazu nehmen, wo dann den Prozess unterstützen. Ja. Jetzt, wie siehst du das allgemein im Rahmen von Microsoft 365, oder? Das ist auch ein Bereich, wo du oder wo ihr abdeckt. Dort bietet ja mit den bestehenden Lizenzen eigentlich ganz viele so Möglichkeiten bestehen. Die wenigsten, meine Erfahrung jetzt, die wenigsten kennen eigentlich, oder die meisten zahlen Lizenzen,
ja.
Aber
ja.
Die wenigsten kennen eigentlich, was sie alles zahlen.
Ja.
Man muss an dieser Stelle schon auch sagen, oder? Das ist ein Disclaimer an dieser Stelle. Dass die Weiterentwicklung von den Microsoft-Applikationen in dem ganzen Microsoft 365-Stack ist natürlich massiv, oder? Also da muss man fast täglich dranbleiben, oder?
Absolut. Also ich glaube, es ist genau so, wie du sagst, die alle zahlen dafür, aber ich glaube, kaum ein Kunde von uns weiß, was da alles wirklich drin ist. Ich glaube, Wissen ist das eine, aber es dann wirklich auch umsetzen, ja, ist schon mal etwas ganz anderes. Genau.
Ja, die Herausforderung ist eben aber auch aus meiner Sicht, dass es ganz viele Tools gibt, um jetzt gerade in Microsoft 365 zu bleiben, wo ähnliche Funktionalitäten haben. Mhm. Also nehme ich jetzt, zum gerade ein Beispiel nennen, nehme ich jetzt quasi OneNote als mein Notizblock, mhm, oder schaffe ich mit Planner und tun Tasks, wo grundsätzlich auch als Aufgabe oder To-Do, nochmal ein anderes Tool, Loop, nochmal ein anderes Tool. Was nutze ich grundsätzlich von all diesen verschiedenen Applikationen, die mir ja zur Verfügung stehen, was ja grundsätzlich gut ist? Mhm. Aber ich glaube, das ist wie, es gibt zu viele Optionen, wo bestehen, um quasi ein potenzielle Prozess oder neue Prozesse abzubilden. Wie gehst du, oder wie haben die so quasi Best Practices, wo man sagt, also schau, aufgrund von Erfahrungen, eben Best Practices, empfehlen wir XYZ, oder was könnte die in Herangehensweise sein, oder wie gehen die damit um?
Also ja, genau, das ist genau richtig. Ich persönlich habe auch das Gefühl, Microsoft weiß selber teilweise nicht so ganz genau, welches Tool sie pushen wollen. Also ich glaube, mit OneNote und Loop ist ein super Beispiel, wo du gebracht hast. Gut, sind sie parallel noch mit neuen Features weiterentwickelt werden. Ich glaube, für unsere Kunden schlussendlich, die müssen gar nicht alles kennen, weil sie für das viel zu wenig Zeit haben im Alltag. Wenn du nach Best Practices fragst, ich glaube, dann langen die Standard-Tools, die auch der Kunde muss kennen. Ich glaube, die Office-Apps, die hat er sowieso im Einsatz, aber es macht sicher Sinn, als Notizbuch, finde ich, OneNote oder eben Loop zu haben. Ich persönlich finde Loop super, gerade auch wenn man noch mit Copilot schafft, dann lohnt es sich unbedingt, da drauf zu setzen. Meine einzige Frage dort ist noch, wie sieht es mit der Automatisierung aus? Wenn so gewisse Zusatztools auch als Easy Life 365 zum Beispiel bei Teams kannst automatisieren, dann ist jetzt Loop noch nicht drin. Das ist dann so ein kleiner Stolperstein. Aber ich glaube, man ist eigentlich mit den Office-Apps, mit dem Notizbuch und mit dem Planner relativ gut aufgehoben. Sag ich jetzt mal für den Basis im Satz. Ich glaube, alles Weitere, wenn wir dann Automatisierungen anschauen, ich glaube, das muss der Kunde nicht unbedingt kennen. Und ich glaube, du sagst es auch richtig, du sagst ja immer vom Nutzen herkommen. ich glaube, nicht zuerst das Tool definieren, sondern zuerst einmal den Prozess definieren, bis du vorher gesagt hast, Ist-Analyse und nachher, wo wollen wir überhaupt an? Und nachher ist es, glaube ich, unsere Aufgabe als Berater, das passende Tool auszuwählen.
Ja, genau. Und vielleicht eben auch, was viele auch nicht wissen, ist, wenn ich ja die Lizenz habe von Microsoft 365, Business Standard, Business Premium, dann, oder Basic sogar auch, dann habe ich ja grundsätzlich 1 Tera Speicherplatz habe ich ja auf dem OneDrive zur Verfügung. Jetzt ist aber, und ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich die wenigsten oder wissen die wenigsten, dass das Tera Speicher, das ist für mich privat, auf meinem persönlich, für meinen privaten OneDrive. Das ist nicht ein grundsätzlicher Speicherplatz, wo alle in der Unternehmung dürfen verwenden. Also zum jetzt ein Beispiel machen, oder? Du hast 10 Leute, 10 Lizenzen, 10 Tera Speicher. Nein, das ist nicht 10 Tera, wo die Unternehmung brauchen darf. Das ist individuell auf den User, kann 1 Tera verwendet werden. Aber pro User habe ich 10 Giga für die gemeinsame Nutzung. Und das ist eben auch noch wichtig, oder? Aber auch so Sachen musst du doch wissen, also musst wissen, muss dir irgendjemand sagen, meine ich, oder? Deswegen machen wir den Podcast, oder? Weil wir da aufschlüsseln und Aufklärungsarbeit leisten, damit du als Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Mehrwert kannst daraus ziehen, oder? Also das heisst, pro Lizenz hast du 10 Giga, Microsoft-Lizenz, hast du 10 Giga Speicherplatz, wo gemeinsam kann verwendet werden, zum nochmal das Beispiel nennen, auf 10 Leute, dann hast du grundsätzlich 100 Giga, wo du kannst gemeinsam verwenden. Und dann macht sich natürlich, oder das stellt sich natürlich schon die Frage, oder? Habe ich jetzt meine Infrastruktur vor Ort und zahle für eine Datenablage monatlich vielleicht, einen Wartungsvertrag, was auch immer, oder gehe ich quasi über das OneDrive, weil ich ja über die Lizenz einerseits persönlichen Speicherplatz habe, aber auch einen gemeinsamen Speicherplatz. So, und das sind so die Fragen, wo ich jetzt aus der Praxis heraus auch immer wieder gestellt bekomme, beziehungsweise immer wieder feststelle, dass zum Teil eben verschiedene Tools mit den gleichen Funktionalitäten verwendet werden. Und du kannst auch Trello und Planner.
Ja. Oder?
Planner genau. Zahle ich, ja. Trello muss ich separat lizenzieren, oder? Das sind alles so Themen.
Genau. Und ich glaube, dann gibt es da, je nachdem, gibt es noch Dropbox, wo im Einsatz ist. Ich glaube, ist auch nicht klar, was ist das OneDrive überhaupt? Ich kann alle meine Daten dort und von dort kann ich mega easy sharen. Aber das ist eigentlich nicht ganz die Idee von dem OneDrive, sondern auch die geschäftsrelevanten Daten ja, auf der SharePoint etc. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, wo man ganz viel Aufklärungsarbeit kann leisten. Ja.
Tiag, ihr seid ja als IT-Dienstleister, unter anderem macht ihr Beratungen, aber ihr seid als IT-Dienstleister oder grundsätzlich gegenüber den Kunden. Macht ihr, oder ist das Part von eure Aufgabe, sage ich jetzt mal, die Aufklärungsarbeit zu machen? Ist das in der Vergangenheit vielleicht anders gewesen und ihr habt das quasi weiterentwickelt? Oder wo siehst du die Verantwortlichkeit? Muss der Kunde quasi kommen und sagen, hey, liebe IT-Partner, ich hätte das Bedürfnis, ja, oder ich wäre es provokativ, jetzt ein bisschen fragen, oder? Ja. Wie siehst du
das? Ja, absolut. Also es wäre eine schöne Welt, glaube ich, wenn du kommst zu uns und sagst, hey, das ist mein Problem. Können wir das bitte lösen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, die Verantwortung ist ganz klar bei uns als Berater. Und ja, da haben wir einerseits, sind da, sage ich mal, klassische IT-Dienstleister für das ganze Thema Infrastruktur, Managed Services etc., auch komplettes Outsourcing von der IT. Und dann haben wir aber gemerkt, häufig kommt das ganze Thema Menschen ein bisschen zu kurz. Darum bin ich auch da, Beratung, dass man dann vielleicht neue Tools einführt, aber ja, vielleicht in dieser ganzen technischen Einführung ein bisschen untergeht, hey, was ist eigentlich das Bedürfnis und was sind eigentlich die Probleme in der Arbeitsweise oder Prozess, wo wir sollten und lösen.
Wie ist denn dort deine Erfahrung, wenn du in Organisationen bist und eben jetzt ein neues Tool zum Einsatz kommt? Was sind so die grössten Herausforderungen?
Ich glaube, Am wichtigsten ist, glaube ich, dass man eine gewisse Bereitschaft für den Wandel spürt im Unternehmen. Also, ich glaube, da sind wir auch recht schnell beim Thema Unternehmenskultur. Ich glaube, wenn wir schon so weit sind, dass wir ein neues Tool einführen, dann ist sicher eine gewisse Bereitschaft für den Wandel und Veränderung da. Ich glaube, gerade im KMU ist es extrem wichtig, dass das auch von der Führungskraft kommt, beziehungsweise im KMU ist das häufig auch der Inhaber. Und ich glaube, der hat gerade im KMU einen riesen Einfluss auf die ganze Unternehmenskultur. Und wenn der einerseits die Bereitschaft hat und aber auch weiss, wie er seine Leute schaffen, ich glaube, dann haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen für die Einführung von neuen Tool, aber es geht eigentlich nicht nur ums Tool, sondern auch um die neue Arbeitsweise.
Ja, also was du ansprichst, ist der sogenannte Sense of Urgency quasi oder die Dringlichkeit von einer Veränderung. Und eine Veränderung findet immer mit dem Bewusstsein statt. Das heisst, der Inhaber, Geschäftsführer muss zuerst mal sich bewusst sein, dass er irgendetwas muss verändern muss. Und erst dann quasi kann das zu einer Initialisierung kommen, von einer Veränderung. Jetzt ist aber eine Veränderung ja nicht immer angenehm für Mitarbeiter, oder? Jetzt kommt der Moritz oder jetzt kommt der Stefan oder wer auch immer, spielt keine Rolle. Und jetzt haben wir ein neues Tool evaluiert, wir führen das ein. Bleiben wir in Microsoft 365, oder? Dass man jetzt Microsoft Teams zum Beispiel oder häufiger einsetzt oder für Kommunikation einsetzt. Wie nehmen wir denn die Leute mit?
Ich glaube, auch dort ist es wichtig, einerseits die Führungskraft früh abholen, aber besonders auch die Leute früh abholen. Und ich glaube, dann geht es gar nicht so sehr in der Kommunikation um Tool-Einführung, sondern ganz konkret um die zwei, drei Probleme, die man mit dem neuen Tool lösen will. Also ich glaube, wenn man die Leute fragt, hey, was ist denn aktuell ein riesen Painpoint? Und die Leute sagen, boah, hey, das braucht so viel Zeit. Und wenn man nachher das könnte angehen und sagen, hey, da helfen wir euch, das heisst aber vielleicht auch, ihr müsst eure Arbeitsweise ein bisschen umstellen und das machen wir halt mit dem Tool. Ich glaube, dann haben wir schon wesentlich mehr Bereitschaft, als wenn wir ankommen und sagen, jetzt gibt es M365, ihr müsst alle etwas anderes machen, das, was ihr vorhin gemacht habt, das ist alles ein Zeich. Ja, dann sagt wahrscheinlich jeder, was wird jetzt der Moritz da?
Ja, das ist in der Tat eine grosse Herausforderung, vor allem der Ansatz, den du jetzt da gesagt hast, eben, dass man die Leute muss anfangen mitnehmen im ganzen Prozess. Und je früher, dass man sie mitnimmt, desto besser ist es für die Veränderung oder für die neue Arbeitsweise. Das ist auch statistischerweise. Und was auch statistischerweise ist, ist, dass grundsätzlich, wenn ein Projektsponsor oder halt eben im Fall von einem KMU ist das der Geschäftsführer, der Inhaber, wenn er hinter dem Projekt steht und sagt, hey, schaut, der Grund, wieso, dass wir uns müssen verändern müssen, wieso, dass wir das tun und einführen, ist das, das, das und das, dann ist auch das Verständnis und die Akzeptanz grösser. Oder?
Absolut.
Wenn er aber angeht und sagt, hey, weißt du was, Moritz, führ jetzt mal aus und das ist quasi unser Auftrag, führ aus und schau, dass Kollegen und Kolleginnen das in Zukunft so in Hand haben, dann ist das Projekt relativ schwierig zum Umsetzen, auch wie ich jetzt, um das Beispiel zu nennen, wenn du verantwortlicher wärst für das Projekt.
Genau. Ich glaube, es spielt häufig eben auch zusammen. Also ich glaube, in den Unternehmen, wo wir die Bereitschaft schon haben, ich glaube, wo wir das Verständnis haben, gerade in der heutigen Welt mit KI, wo sich alles noch viel schneller verändert. Ich glaube, man redet ja schon seit irgendwie, ich weiß nicht, 20 Jahren von dieser VUCA-Welt, aber ich habe das Gefühl, es geht immer noch und noch schneller. Ich glaube, dort, wo die Bereitschaft da ist, wo Inhaberinnen auch schon noch wissen, was die Leute machen, ich glaube, dort ist die Bereitschaft da und dort ist am Schluss auch der Wandel viel, viel einfacher durchzuführen. Und dort, wo das, glaube ich, nicht rum ist, da trifft man vielleicht auch eher auf Unternehmen und eher viel Widerstand auf Seite der Mitarbeitenden.
Ja, einerseits gibt es ja eine VUCA-Welt, oder? Das ist so ein bisschen der alte Approach, sage ich jetzt mal, der neue seit dem Corona ist ein neuer Begriff gekommen und das ist ja das BANI-Modell, oder? Das ist ja das bräuchliche, ängstliche, nicht linear und unbegreiflich, oder? Also einfach jetzt auf Deutsch übersetzt. Oder? Und das ist jetzt seit der Corona-Zeit oder nach Corona-Zeit ist das Modell so ein bisschen das entstanden, sage ich jetzt mal, oder hat man da entwickelt als Weiterentwicklung von der VUCA. Und ich glaube, unabhängig davon ist eine Veränderung allgemein für uns Menschen immer eine gewisse Herausforderung, oder? Ich meine, ich selber von mir auch, wahrscheinlich du auch, Moritz, oder? Wenn wir etwas anders machen, wir sind Gewohnheitstier, wenn wir etwas anders machen, dann machen wir es vielleicht ein, zwei Mal und plötzlich kämen wir wieder ins alte Muster. Ich meine, das ist ja völlig menschlich, oder? Und irgendwo habe ich mal gehört, behaftet mich nicht wegen der Statistik, aber 66 Tage, bis du eine neue Gewohnheit, also braucht es, bis du eine neue Gewohnheit kannst, nachhaltig etablieren. Ja. Und ja, das zeigt halt einfach, oder, dass es eine gewisse Zeit braucht. Oder? Es braucht eine gewisse Zeit und man muss auch ein gewisses Verständnis haben. Und eben, wir sind Menschen und es braucht halt einfach Zeit. Oder eine Veränderung braucht Zeit. Wir können nicht etwas, was wir seit Jahren so gemacht haben. Ja. Ich nehme gerne das Beispiel mit dem Zähneputzen, oder? Ich putze mit der rechten Hand Zähne, oder? Und plötzlich muss ich mit der linken, weil ich meinen Arm gebrochen habe, oder? Klar, wenn ich den Arm gebrochen habe, dann habe ich einen Grund. Aber wenn ich einfach freiwillig entscheide, ich mache jetzt eine Woche lang mit dem linken Arm oder mit der linken Hand, dann irgendwann sage ich, weißt du was? Ja. Schieß mich an, oder?
Absolut. Aber ich glaube, ich auch ein ganz gutes Beispiel, gerade mit dem Zähneputzen. Ich glaube, es hilft dem Hirn ja auch, bewusst die Gewohnheiten zu unterbrechen. Und ich glaube, du hast jetzt auch gerade ein gutes Beispiel genannt, wo man kann über eine elfte Arbeitswelt mit durch den Arm gebrochen kann. Das ist ja häufig auch ein Auslöser für Wandel in der Geschäftswelt. Also es gibt halt die Ereignisse, die man nicht kann voraussehen kann. Und dann ist es einfach so, also der Lieferant hat Konkurs angemeldet, den gibt es nicht mehr, das Tool gibt es nicht mehr, mühend wechseln. Und dann ist es halt einfach so. Das macht es für uns dann ein bisschen einfacher, um den Prozess zu verändern. Aber ich glaube, das andere Beispiel, dass man mal mit Linksbad anfängt, Zähne putzen, das fühlt sich am Anfang mega komisch an. Aber wenn man es dann durchzieht, wie du sagst, 66 Tage, ich glaube, im Sport sind es 10.000 Wiederholungen, bis man eine neue Bewegung drin hat. Es hilft dem Hirn und das macht es für alle zukünftigen Veränderungsprozesse einfacher.
Ja, absolut, ja. Und dann kommen natürlich gewisse, die veränderungsresistent sind, oder? Das gibt es auch. Menschen, die veränderungsresistent sind, die sagen, hey, ich sehe gar keine Notwendigkeit, um mich zu verändern. Auch wenn wir die Hausaufgaben, sage ich jetzt mal, gemacht haben. Vielleicht sind das Leute, die kurz vor der Pension sind oder kurz vor Austritt aus der Arbeitswelt, oder? Dass dann halt die vielleicht sagen, notwendig ist das für mich nicht mehr, ich muss das nicht mehr lernen.
Ja. Absolut. Also ich glaube, das gibt es auch. Ich glaube, das kann man auch gar nicht umgehen. Ich habe, als ich von der Uni gekommen bin, also ich habe Marketing studiert, bin in einer Werbeagentur gewesen und dann hat es auch geheißen, hey, wir wollen jetzt eine neue Unternehmenskultur und du kommst von der Uni, mach das bitte. Und ich habe überhaupt keine Ahnung davon gehabt, super cooles Projekt oben gewesen, habe mich voll reingestürzt und habe dann gefunden, wow, jetzt haben wir ein paar coole Marketing-Claims und Slogans. Es müssen doch alle mitziehen. Ich bin da voll motiviert gewesen, Workshops gemacht und einen coolen Event-Tag. Und ja, die Realität ist, wie du sagst, es gibt, glaube ich, immer ein paar Leute, und das ist häufig auch wirklich gut begründet, die einfach nicht mitziehen. Und ja, ich glaube, das ist aber auch okay. Ich glaube, die wird man immer haben. Ich glaube, wenn man wirklich gute Gründe hat und wirklich den Vorteil kann aufzeigen, dann bewegt man die, glaube ich, auch langsam in eine Richtung, wenn die anderen mitziehen. Ich glaube, bei gewissen Sachen ist es aber auch okay, wenn der oder die dann einfach so sind. Ich glaube, das kann eine Kultur und sich nehmen auch verleiden. Ja, wenn man die halt nicht.
Also ich bin auch der Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass es die braucht. Weil wenn all in dem Sinn, also wenn keiner Widerstand leistet, oder, dann ist es, kann man vielleicht selber auch, oder? Wenn alles so locker ist, dann. Ja, schon auch ein bisschen gerne Challenges, oder? Also in dem Sinne. Nicht immer, weiß nicht, wie herausfordernd sie, aber das tut ja auch gut in dem Sinn, oder? Wenn es gewisse Reibereien gibt und man befruchtet sich gegenseitig, oder? In dem Sinn, immer wenn es konstruktiv ist, oder? Aber was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, wo du erzählt hast, du hast das Projekt, ich sage jetzt mal ein Projekt bekommen, Unternehmenskultur quasi neu zu definieren oder neu zu gestalten oder wie auch immer. ist denn das ein Projekt? Oder würdest du heute rückblickend sagen, ist das ein Projekt? Oder wie findet eigentlich eine Unternehmenskultur statt oder aus deiner Erfahrung?
Also wie du sagst, ich glaube, es braucht am Anfang ein Projekt, um die Dringlichkeit zu erzeugen und um auch wirklich den Leuten zu sagen, hey, ihr seid jetzt verantwortlich, ihr müsst das vorantreiben. Aber ich glaube, du sagst es richtig, du würdest eigentlich sagen, es ist ein Prozess. Ich glaube, es ist nicht das Projekt, das dann anfängt, dann ist es abgeschlossen und boom, haben wir eine neue Unternehmenskultur. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Prozess. Ich glaube, Kultur ist auch nichts, wo fix ist, wo man definiert, sondern das verändert sich stetig. Und ich glaube, da hat man ganz viele Ansatzpunkte. Jetzt bei unserem Fall ist es, dass wir viele Workshops gemacht haben, dass wir ein Event gemacht haben und dass wir dann versucht haben, die neue Kultur auch in den Alltag einzubringen. Aber das ist ein Prozess und da musst du einfach immer dran sein und das ist extrem aufwendig und das hängt am Schluss, glaube ich, auch ab von den Menschen ab, die du im Unternehmen hast. Und ich glaube, es kann nicht das Ziel sein, dass du die Persönlichkeit von diesen Menschen veränderst, sondern es fließt halt so ineinander. Und ich glaube, die Menschen sind einfach die größte Faktor, ja.
Ja, genau. Und Persönlichkeit wirst du eh nicht können ändern, oder, von der Person. Die Frage ist, sind es die richtigen Personen? Das ist mal eine Grundsatzfrage, oder? Wo anhand von der Kultur, die ich anstrebe, in meinem Unternehmen, und das muss ich als Geschäftsführer definieren. Das kann ich ja nicht von einem Moritz verlangen, wenn er in einem Projekt quasi ein Projekt daraus macht, oder wenn wir ein Projekt daraus machen, dass der Moritz entscheidet, wer die richtige Person ist, sondern ich muss es vorleben, das ist meine Erfahrung, oder ich muss etwas vorleben und Mitarbeiter, Tendenz, dass Mitarbeiter nachher mitziehen oder dass ich sie mitnehmen kann, ist viel grösser. Also persönlich jetzt da, aus persönlicher Erfahrung und nicht im geschäftlichen Kontext, sondern im privaten Kontext als Vater. Ich kann, ja, das ist genau, ist sehr ähnlich, oder? Ich kann natürlich wie predigen und Wasser trinken oder umgekehrt, ich weiß nicht, wie genau das Sprichwort geht. Auf jeden Fall, ein Beispiel, wenn ich mit dem Velo rausgehe und ich habe keinen Helm, aber sage meinen Kindern, sie müssen einen Helm anziehen. Ich kann ja eigentlich mit bestem Beispiel, also nicht, dass sie es nicht machen, aber sie sehen, ja, der Papi macht es gar nicht. Wieso muss ich es denn machen? Sie machen es jetzt, weil sie ein gewisses Alter haben, einverstanden. Aber irgendwann, in einem älteren Alter, haben sie ja quasi meine Referenz, weil ich nie mit dem Helm rausgegangen bin. Aber ihnen gesagt haben, sie müssen den Helm anziehen. Also ist es verzählt, das, was ich sage, also meine Taten, das, was ich mache, mit dem, was ich sage. Ja. Das geht auseinander, oder? Und das Gleiche im unternehmerischen Kontext. Einfach, um jetzt gerade ein Beispiel nennen aus dem privaten Umfeld, wo sich wahrscheinlich die einen oder anderen identifizieren.
Also es geht mir auch so. Ich glaube, umgekehrt, ich habe auch eine kleine Tochter, ist es auch mega spannend, was die zurückspiegelt, oder? Und ich glaube, das hast du im Unternehmen ja auch, genau wie du sagst, wenn, weiss nicht, der Chef, die Chefin sagt, hey, wir müssen pünktlich sein, wir fangen immer pünktlich an, aber der Chef selber oder die Chefin kommt 5 Minuten spät. Ja, gut. Ja. Was hast du nachher für eine Meetingkultur? Ich glaube, das zieht sich dann so durchs Unternehmen, ja?
Ja, genau. Und das ist natürlich das Vorleben. Und ich sage immer, oder, was ich kann verändern, ist mich selber. Nur mich, ich kann nicht andere verändern. Das ist, es geht nicht in dem Sinn, oder man hat wahrscheinlich den Anschein, dass es geht, aber es geht eigentlich gar nicht, oder? Ja. Und die einzige Person, die ich mitnehme in jeder Situation, ist ich selber.
Absolut. Ich glaube, es lebt sich auch einfacher, wenn man die Einstellung hat, weil es fängt immer bei einem selber an.
Das ist ja so. Das ist eine ganz grosse Challenge auch, muss man an dieser Stelle auch sagen, oder? Also sich mal bewusst sein, dass eigentlich ich am Ruder bin und es alles bei mir oder es zuerst bei mir anfängt, bevor es dann bei den anderen ist. Das ist natürlich schon auch eine grosse Selbstreflexion haben, oder?
Ja, absolut.
Aber mit Kind macht es einfacher, weil Kind spiegelt ein, oder? Und dann habe ich ein paar Situationen gehabt, oder? Wo sie mir quasi den Spiegel angehabt haben und ich dann reflektiert habe, das kann doch nicht sein, oder? Ja. Das bin ja ich.
Ja, genau. Aber das macht ja, glaube ich, auch so spannend und so schön. Du bekommst ja so ehrliches Feedback zurück, wie wahrscheinlich von niemandem, wie sie einfach so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch ein Idealfall im Unternehmen, wenn im Unternehmen so offen könntest sein wie in der Familie und dem Kind. Ich glaube, es würde wahrscheinlich jedem Unternehmen gut tun, wenn 5-jährige, 6-jährige Kinder reinkommen würden und einfach ganz simple Fragen stellen. Warum machst du das so? Warum machst du das? Wo auf den ersten Blick mega simpel klingt, aber ich glaube, wenn du dann überlegst, ah ja gut, warum machen wir das eigentlich so? Ich weiß eigentlich gar keine Antwort. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel bringen für Prozessoptimierung.
Ja, und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, oder? Das heisst, wenn eine externe Person, ob es jetzt du bist, wir sind oder XY ist, spielt eigentlich keine Rolle, und einen externen Blick auf den bestehenden Prozess von der Unternehmung wirft, dass das natürlich schon eben neue Perspektiven aufmacht, oder? Weil ja, du bist in der Regel auf Umfahrung genommen.
Ja. Absolut. Ich glaube, es braucht wahrscheinlich den Mix. Also ich glaube, es ist mega wichtig, dass jemand reinkommt, wo vielleicht auch die Branche gar nicht so gut kennt und all die Fragen stellt. Mhm. Und ich glaube, dann braucht es auf der anderen Seite aber auch die Personen, wo die Branche halt kennen, wo vielleicht auch die Erfahrung kennt, dass man genau das schon dreimal anders versucht hat, aber man ist jetzt jedes Mal gescheitert und darum ist man halt dort. Das ist, glaube ich, je nachdem auch okay. Ich glaube, wenn das zusammenkommt und wenn man da einen guten Austausch hat, dann macht man sehr, sehr guten Weg.
Moritz, gibt es irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern möchtest mit auf den Weg geben, wenn wir so quasi jetzt langsam auf den Abschluss gehen, wenn ich auf die Uhr schaue? Gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch sagen, das ist mir so wichtig?
Ich glaube, vorher haben wir ein gutes Stichwort gehabt. Ich glaube, es fängt bei einem selber an. Ich glaube, man kann sich auch fragen in seinem eigenen Arbeitsumfeld, hey, was sind eigentlich so meine grössten Painpoints, Zeitfresser? Ich glaube, das würde ich den Leuten mitgeben. Fragt euch das einmal. Und ich glaube, dann gibt es schon super Ansatzpunkte für Prozessoptimierung oder vielleicht für ein neues Tool. Aber für all die Fragen, die dann auftauchen, da stehen wir dann, glaube ich, mit beiden gerne zur Verfügung für den Austausch und dann vielleicht auch für eine mögliche Lösung. Ja.
Moritz, wie könnte ich die Leute erreichen? Wie bist du auffindbar?
Auf LinkedIn, Moritz Witte, oder sonst, genau, E-Mail-Adresse über TIAG, m.witte.tiag.ch. Genau, ja.
Sehr schön. Ja, Moritz, merci vielmals für die Zeit. Hat Spass gemacht und ich wünsche dir an dieser Stelle ganz einen schönen Tag.